Du wirfst in deinem Vortrag ein Licht auf nationalsozialistische studentische Politik in der Weimarer Republik. Was ist denn der Punkt, wo du da quasi anfängst? Wo setzt du da die Anfänge an?
Das ist tatsächlich immer ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Gruppierung man sich anschaut. So allgemein würde ich sagen, dass das so in den 20er Jahren anfängt, dass sich erste Gruppen auch zum Nationalsozialismus bekennen, die selbst nicht eine nationalsozialistische, also eine Organisation der NSDAP sind. Die Gedanken sind allerdings teilweise auch vorher schon da. Also zum Beispiel, wenn man sich bestimmte Burschenschaften oder Studentenkorps anschaut, ist da dieser völkische Antisemitismus schon ewig dabei, also seit der Gründung fast. Und darauf komme ich ein bisschen zu sprechen, aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich dann so ab der Weimarer Republikszeit und dann sich da anzuschauen, wie zum Beispiel die deutsche Studentenschaft als Dachverband der Studenten sich positioniert hat, ab wann da auch klar diese völkisch-antisemitische Richtung eintrat und genau das dann eben auch für Burschenschaften und Chors nochmal ein bisschen spezifischer beleuchtet und aber auch auf die Rolle des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. So ab 26 bis 33 schaue ich mir da an, da gab es zwei Phasen inhaltlich, die unterschiedlich waren zwischen 26 und 28 und ab dann nochmal bis 33 und die beleuchte ich da auch ein bisschen.
Was sind es denn für Gruppen, die schon vorher existieren? Woher kommen die auch? Wie entwickeln die sich und wieso schließen die sich dann quasi den Nationalsozialisten an?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also es kommt tatsächlich so ein bisschen, wenn man das theoretisch unterfüttern möchte, aus dem Nationalgedanken, den Deutschland an sich hatte. Also diese Entstehung von Nationalstaaten, die ein Staatsvolk brauchen, das in anderen Ländern irgendwie definiert wurde, mit dessen Leute, die da geboren wurden oder so. Da hat das deutsche Staatsvolk schon einen ganz spezifischen Unterschied in dieser Ideologie, als diese Nation quasi erdacht wurde und gebildet wurde. Und zwar geht man da tatsächlich auf so eine, man wird Staatsvolk durch Blut, also dadurch, dass man deutsche Vorfahren hat, das was tatsächlich auch diesen deutschen Nationalismus von einigen anderen Nationalismusformen unterscheidet. Und in diesem deutschen Staatsvolk, das sich über das Blut definiert, war schon von Anfang an immer definiert, was quasi das Antivolk ist. Und dieses Antivolk, das hat man in Jüdinnen und Juden gesehen, aber auch irgendwie im Erbfeind, im sogenannten in Frankreich. Und Gruppen, die diesen Nationalstaatsbildung unterstützt haben von Anfang an und auch Ideengeber waren, waren eben Burschenschaften und Chors, die französische Revolution ablehnten, die sich gegründet haben, um einen Krieg gegen Frankreich zu führen und eben sich auch schon von Anfang an völkisch und antisemitisch geäußert haben. Und da ist dann eben die Brücke zum Nationalsozialismus nicht mehr so schwer. Also es gab auch da Konfliktlinien mit dem Nationalsozialistischen Studentenbund, um Führungsrolle in der nationalsozialistischen Bewegung und ob man jetzt zu elitär ist, um eine Volksgemeinschaft bilden zu können oder nicht. Also da gab es schon auch so ein paar Konfliktlinien, aber dieser völkische Antisemitismus hat dann doch dazu geführt, dass man sich recht schnell dieser nationalsozialistischen Bewegung auch anschloss und sich für sie ausgesprochen hat. Also bei der deutschen Studentenschaft, da lief das halt einfach so, dass die meisten Studenten in Verbindungen organisiert waren, halt auch Burschenschaften und Chors und die dort die Mehrheit hatten und dann durch Wahlen auch dort der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund sich durchsetzen konnte, die Führung übernommen hat und dann die deutsche Studentenschaft umstrukturiert hat und zwar schon vor der sogenannten Machtergreifung von Hitler.
Bleiben wir noch mal etwas bei der Situation vor der Gründung der NSDAP. Wie würdest du denn sagen, agieren diese völkisch-nationalen Gruppen in der Studierendenschaft? Und was sagt es vielleicht aus allgemein über eine Verfasstheit der Studierenden zu der Zeit?
Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Also auch da habe ich mir ja vor allem die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg angeschaut. Also es ist schwer zu sagen für mich, wie vorher da die Aktionsformen waren. Es gab schon damals irgendwie Bestrebungen, jüdische Menschen zum Beispiel einfach auszuschließen und nicht Teil der Gruppe werden zu lassen oder der Studentenschaft. Und es gab halt dann danach, nach dem Ersten Weltkrieg, auch schon die Einführung des Arierprinzips, nachdem jüdische Studentinnen und Studenten nicht Teil der Studentenschaft sein durften. Also die wurden von der Studentenschaft ausgeschlossen und das dann auch teilweise begründet eben mit bis auf die Großeltern nachweisbar und so. Aber das kam alles so teilweise. Es wurde auch zuerst so ein kultureller Antisemitismus, der da reinkam, der quasi Juden noch in Anführungsstrichen erlaubte, sich vom Judentum loszusagen und zu assimilieren und dann irgendwie doch gut deutsch zu sein. Und das wurde dann aber auch irgendwie scheibenweise geändert, dass das irgendwann halt so eine rassistische Konnotation auch hatte, dass das quasi vererbt wird und so. Und das kam alles Stück für Stück. Und für die verfasste Studentenschaft, das ist halt in der passiert. Also die verfasste Studentenschaft ist auch ein Ort, in dem sich halt, wo viel Gesellschaft drin vorkommt und wo sich auch viel Politik widerspiegelt. Und gerade dadurch, dass Hochschulen damals noch elitärer waren, als sie heute sind, halt auch eine gewisse politische Ausrichtung. Also die deutsche Studentenschaft hat, bevor sie sich zum Nationalsozialismus bekannt hat, sich auch zum Kaiser bekannt und Demonstrationen für den Kaiser veranstaltet, weil halt auch viel gehobenes Bürgertum und Adelige studieren. Die einzigen sind, die studieren. Und gerade halt diese politischen Debatten, die da so aus diesem Burschenschaftschorfeld kamen oder halt allgemein aus dem Studentenfeld, weil das waren die Studenten, die ziehen sich halt dann auch in der verfassten Studentenschaft durch. Was tatsächlich die Konsequenz hatte in der Weimarer Republik, dass im preußischen Teil die verfasste Studentenschaft auch verboten wurde, weil das nicht mit Teilen der Staatspolitik, also es gab ja auch Zeiten, in denen zum Beispiel Sozialdemokraten irgendwie an der Macht waren, in der Weimarer Republikzeit, und man wollte schon ein Bürgerrechtsprinzip, das für alle gilt und das nicht Juden und Jüdinnen ausklammert und sie so anders behandeln lässt. Und das hatte dann tatsächlich auch zur Konsequenz, dass die verfasste Studentenschaft dort aufgelöst wurde, weil man sich eben zu politisch geäußert hat und halt gleichzeitig auch noch in der politischen Äußerung so stark gegen, also sich ausgesprochen hat, gegen eine Republik, gegen Demokratie, gegen Bürgerrechte allgemein.
Was hat denn in dem, was du gerade geschildert hast, jetzt die Gründung der NSDAP für eine Rolle? Wie sehen da die Netzwerke und Strukturen aus?
Ich habe mir halt vor allem in dem Kontext den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund angeschaut als Hochschulorganisation der NSDAP. Und die war anfangs nicht so sehr auf Parteilinie. Also die war eher dem pseudosozialrevolutionären Strasserflügel angehörig. Also man hat versucht, um das platt zu sagen, in einem Vortrag mache ich das ein bisschen ausführlicher, aber man hat versucht, irgendwie die Juden mit dem unterjochenden Weltkapital gleichzusetzen und für die deutsche Arbeiterschaft gegen Bürgertum und jüdisches Kapital einzustehen. Also das waren so die Narrative, die vorherrschten. Und sie waren halt auch sehr beliebt, weil sie sehr viel Sozialpolitik für deutsche Studenten gemacht haben. Also so ihr Hauptaugenmerk am Anfang war eben dieses eine Studienfinanzierung, also was wir heute als BAföG kennen, also dass quasi irgendwie Studium finanziert wird, dass es einen Wohnungsbau gibt, dass Studiengebühren für deutsche Studenten abgeschafft werden und so. Und es war, also so wäre meine Einschätzung, auf jeden Fall dieses Bedürfnis nach dieser Gruppe da, weil sie sehr schnell sehr erfolgreich war. Also es gab viele Studenten, die diese nationalsozialistische Einstellung hatten, die nur darauf gewartet haben, dass quasi diese Parteistruktur an den Hochschulen gegründet wird. Denn schon im ersten Jahr gab es über 20 Hochschulgruppen im ganzen damaligen Reichsgebiet. Und dadurch kam halt auch so eine Vernetzungsfunktion und man hat es geschafft, dann auch nach 28, als der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund dann von Baldur von Schirach übernommen wurde und das näher an der Parteileitung dann war und dann da näher angegliedert wurde, war das schon so ein Einflussbereich, also so ein Netzwerk, das die Partei da bilden konnte an die Hochschulen. Wobei es halt, wie gesagt, auch andere Gruppen waren, die schon diese Einstellung hatten. Und das stellt mich immer so vor diese Frage, ob, also wie ausschlaggebend diese Parteistruktur für ein nationalsozialistisches Gedankengut an den Hochschulen war. Ich denke nämlich nicht. Also dieses Gedankengut gab es und das hat es auch so gegeben und Studenten haben sich schon also unter einer nationalsozialistischen Idee organisiert, bevor es die Parteistruktur gab, auch parallel zur Parteistruktur und neben der Parteistruktur. Und ich glaube, für die Hochschule selber hat das nicht so viel geändert, vielleicht eher in Bezug auf die Partei, also dass dann tatsächlich halt auch irgendwie so in einer späteren Phase Hitler als Redner eingeladen wurde oder Goebbels als Redner eingeladen wurde an Hochschulen und man da diese Beziehungen hatte, um dann eben Propagandisten der NSDAP oder Führer der NSDAP an die Hochschulen zu holen, um dort reden zu lassen.
Was heißt denn, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich dass das Strukturelle vielleicht das eine ist, aber dass die Einstellungen auf jeden Fall mehrheitlich vorhanden waren. Was heißt das denn für eine antisemitische oder antikommunistische Gewalt, die von Studierenden ausging in der Zeit der Weimarer Republik?
Die gab es tatsächlich rundherum. Also der Nationalsozialistische Studentenbund und Chors und diese ganzen Freikorpsgruppen auch, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind und auch studentisch teilweise waren, die haben tatsächlich auf dem Campus direkt kommunistische Studenten zum Beispiel angegriffen und Krawalle inszeniert, haben, sind in Vorlesungen rein, die von jüdischen Dozenten gehalten wurden, haben diese Veranstaltung so gestört, dass der Vortrag oder die Vorlesung nicht stattfinden konnte. Am Ende sind sie dann sogar mit Waffengewalt rein, aber das war dann nur am Ende so. Am Anfang war das halt wirklich so Störaktionen gegen jüdische Professoren. Man hat geschafft, dass Professoren tatsächlich auch von der Hochschule ausgeschlossen wurden durch Protestaktionen, also Beispiel Heidelberg, wo ein sozialdemokratischer Professor, Emil Julius Gumbel, tatsächlich dann auch von der Hochschule geflogen ist, quasi weil es eine große studentische nationalsozialistische Kampagne dann gegen ihn gab, weil man ihn als Vaterlandsverräter und Demagogennatur und so bezeichnet hat. Und das zeigt, dass diese Gewaltaffinität und dieser Aktionismus schon von Anfang an da war. Also sie haben von Anfang an versucht, jüdische Menschen von der Hochschule fernzuhalten, aus ihr rauszubekommen. Das Gleiche gilt auch für marxistische, sozialdemokratische, also alles, was sie als undeutsch fassten, wollten sie einfach aus der Hochschule raus haben und haben das auch schon, sie haben dem schon Taten folgen lassen. Also sie haben nicht gewartet, bis es zu einer eventuellen Machtergreifung oder sowas kommt aus der damaligen Perspektive, sondern haben das versucht, direkt umzusetzen und direkt zu machen. Die hatten ja auch tatsächlich diese Ideologie, dass von einer deutschen Wissenschaft, die anders ist als jede andere Wissenschaft, wie auch immer das funktionieren soll, also diese deutsche Wissenschaft, die jetzt gerade im Moment jüdisch unterwandert ist und davon müsste man die deutsche Wissenschaft befreien. Und das haben sie dann versucht, in ihren Aktionen so umzusetzen.
Vielleicht blicken wir nochmal genauer da auf ihre Handlungsspielräume. Also du hattest auch schon angesprochen, dass es ja auch Bestrebungen gab, auch von Regierungsseiten in der Weimarer Republik, diese Aktivitäten zu unterbinden. Wie sehen denn da die Hegemonien aus? Also wie würdest du diese Entwicklung vielleicht betrachten?
Also das lässt sich nicht generalisieren. Es sieht von Standort zu Standort anders aus und auch zu betroffenen Gruppen. Also zum Beispiel Emil Julius Gumbel, der Wissenschaftler, hat selbst in seiner Forschung herausgefunden, wie so eine juristische Perspektive auf das Ganze ist. Also dass zum Beispiel Mörder aus dem rechten Milieu mit im Schnitt 4 Monaten Haft bestraft wurden. Also das meiste waren Freisprüche und irgendwie eine 90-jährige Freiheitsstrafe. Und Mörder aus einem eher linken Milieu haben fast ausschließlich eine Todesstrafe bekommen. Also dass dieser juristische Umgang mit diesem Spektrum, der da einige Freiheiten gewähren ließ. Die Hochschulen selbst haben relativ unterschiedlich agiert. Ich würde aber, also aus den Fällen, die mir bekannt sind, in der Zeit der Weimarer Republik, haben sich die Hochschulen schon auch versucht, dagegen zu wehren. Also es war zum Beispiel an manchen Campi verboten, sich zu uniformieren. Und das war klar eine Regelung, die sich gegen den Nationalsozialisten richtete, also wo die Intention tatsächlich auch war, die zu schwächen, woraufhin dann die Studenten Krawalle organisiert haben, um gegen dieses Uniformierungsverbot. Ja, zum Beispiel in Heidelberg, die Berufung von Gumbel war auch damals schon von Protesten der Studenten begleitet und man hat aber als Universität trotzdem gesagt, nee, wir wollen den als Prof haben damals, was dann später nicht mehr der Fall war, aber damals hat man das auch gegen die Studenten durchgesetzt. Also es waren schon auch Kämpfe, die da geführt wurden. Also ich habe halt tatsächlich nur die studentische Seite beleuchtet. Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Feld, auch mal zu beleuchten, was eigentlich so eine Universität, also so Professoren und Dozenten, so wie die agiert haben. Aber so es sind mir tatsächlich auch Fälle bekannt, in denen es da eine Konfliktlinie gab zwischen Studenten und Professoren. Da versucht wurde, dagegen zu wirken. Kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht überall so war.
Wenn die rechten nationalistischen, nationalsozialistischen Gruppen tonangebend waren, wahrscheinlich an den meisten deutschen Universitäten, wie sah das denn aus für kommunistische und auch jüdische Studierendenorganisationen? Wie konnten die da noch bestehen?
Also es gab jüdische, marxistische, sozialdemokratische Studierendenorganisationen, die waren allerdings in der Minderheit und wurden halt auch gezielt verfolgt und es kam zu Krawallen. Es war jetzt aber nicht so, dass das irgendwie wehrlose Akteure waren, die sich das über sich ergehen lassen haben. Also da fanden Kämpfe statt, die auch von marxistischer oder jüdischer Seite auch geführt wurden. Also man hat schon auch versucht, sich sein Recht auf sein Studium und seine Existenz zu erkämpfen, war allerdings in der Minderheit. Also das Beispiel ist, dass die deutsche Studentenschaft zwar nationalsozialistisch übernommen wurde, also vom Nationalsozialistischen Studentenbund, aber parallel es auch den Versuch jüdischer und marxistischer Studierender gab, einen Gegenverband zu gründen, der für sich in Anspruch nimmt, die Studenten und Studentinnen zu vertreten. Das allerdings gescheitert. Es gab agierende Gruppen, die auch in diesen Konflikten drin waren. Die waren allerdings, wäre meine Einschätzung, so klein, dass ihre Versuche halt oft gescheitert sind und diese Übermacht nationalsozialistischer Gruppen die auch klein halten konnte.
Du hast es schon gesagt, es gibt auch Differenzen zwischen nationalsozialistischen Studierenden und der NSDAP. Dennoch, welche Rolle haben denn die Studierenden gespielt für die Partei und vielleicht auch, wenn wir dann blicken auf das Jahr 1933 hin, auf die Machtübernahme?
Es war am Ende so, also gerade um 1933, dass sich diese ganzen Organisationen, die ich aufgezählt habe, darin übertreffen wollten, zu beweisen, dass sie die einzige legitime nationalsozialistische Vertretung der Studenten sind. Die Bücherverbrennung beispielsweise wurde ja nicht von der Hochschulgruppe der Nationalsozialistischen Partei organisiert, der NSDSTB, sondern von der deutschen Studentenschaft eben. Auch um zu beweisen, was für überzeugte Nationalsozialisten sie sind und dass sie die legitime Vertretung sind. Und also die Führungspositionen wurden vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund besetzt, aber es gab eben diesen Konflikt, wer die berechtigte Vertretung der Studenten ist. Das Ganze wurde dann tatsächlich aber alles überführt in den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Also diese Konflikte, die da gab, wurden dann irgendwann von oben gelöst. Es gibt Äußerungen aus den Chor- und Burschenschaftszusammenschlüssen, dass sie sehr froh darüber sind, jetzt auch Teil der Nationalsozialisten sein zu dürfen. Das Ideologische war halt nie das Problem. Deswegen haben sich die Leute dann auch da nicht, also sind die halt auch in der Organisation aufgegangen, mehr oder weniger. Also manche auch ein bisschen weniger, also manche haben sich auch ein bisschen gesträubt, weil irgendwie so Abläufe ja doch anders waren als in der Gruppe, die man kannte. Aber so alles in allem lief das eigentlich ganz gut. Und gerade die nationalsozialistischen deutschen Studenten hatten halt später auch Schlüsselpositionen im sogenannten Dritten Reich. Also der Studentenführer in Frankfurt wurde beispielsweise dann beauftragt und war zuständig für Propaganda in Norwegen und hat dort als SSler an Terrorakten auch teilgenommen. Baldur von Schirach als der Studentenführer damals, der hat ja dann die Hitlerjugend gegründet und war ideologischer Wegbereiter der Hitlerjugend, hat da viele Lieder für geschrieben und da ganz begeistert diese Hitlerjugend aufgebaut, war dann Gauleiter Wiens und für die Vernichtung der Juden in Wien zuständig, also hat diese Deportationen veranlasst. Wurde als Hauptkriegsverbrecher dann auch angeklagt. Also diese Kader, die sich da im Studentischen gebildet haben, waren schon welche, auf die man als Partei dann zurückgreifen wollte. Also es waren Leute, die man brauchte, um dann seine Politik auch umsetzen zu können.
Jetzt betitelst du deinen Vortrag auch mit »Es war ein Vorspiel nur«. Wie sieht es denn aus nach 1933? Wie würdest du da die Rolle der Studierendenschaft weiter beschreiben?
Was sich aus so Sachen, die angerissen werden, immer mal wieder herauslese oder die sich erkennen lassen, ist, dass es eine Umstrukturierung der Studentenschaft gab. Also es wurde halt dann organisiert in unterschiedliche Kameradschaften, die dann Führern unterstellt wurden, die dann wieder den Gesamtführern unterstellt waren. Und genau, also die Aufgabe zum Beispiel auch des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes dann gegenüber der Studenten selbst war die Erziehung zur Wehrhaftigkeit. Also man hat selbst auch so diese Positionierung vertreten, was ein bisschen widersprüchlich klingt, gerade an Hochschulen, dass man eben die Jugend weg von der Wissenschaft bringen möchte, hin zum Karabiner. Also es ging da um so eine militärische Erziehung. Es fanden dann Aufmärsche statt und es wurden Wehrsportübungen durchgeführt. Und da war halt auch die Rolle schon klar, eine, die eben in diese militärische Richtung geht.
Dann würde ich dich gerne nochmal fragen, wie du quasi das beurteilst, diese Rolle der Studierenden im politischen Diskurs in der Weimarer Republik im Hinblick darauf, dass Deutschland dann ja zu NS-Deutschland wird.
Ich denke, dass die Studenten tatsächlich eine tragende Rolle gespielt haben, weil es eine Gruppe war, die in der ein ziemlich großer Anteil nationalsozialistisch war und die eben auch Ideen geprägt haben und aufgebracht haben. Also diese ganze Der Nationalsozialismus hat ja versucht, sich wissenschaftlich irgendwie zu legitimieren. Also diese ganze Rassenlehre zum Beispiel war ja etwas, was aus Hochschulen auch kam und versucht wurde, in die Hochschulen zu bringen, um dann eine Legitimation zu bekommen. Und das haben Studenten mitgeprägt. Also diese Forderung nach mehr Rasselehrstühlen war tatsächlich auch eine ganz wichtige innerhalb der nationalsozialistischen Studentenschaft und das wollte man vorantreiben. Es war jetzt nicht die große Bevölkerungsgruppe, also wären nur Studenten Nationalsozialisten gewesen und das wäre es schon und alle anderen wären das nicht gewesen, dann hätte es den Nationalsozialismus nicht gegeben. Aber eben dadurch, dass sie diese Funktion haben, also irgendwie argumentative Herleitungen zu bekommen, das zu versuchen, irgendwie wissenschaftlich zu begründen, was sie so machen, hatte halt Auswirkungen auf die komplette Verbreitung der nationalsozialistischen Idee und der Gedanken. Und zusätzlich halt auch diese Aktivitäten in ihren, also nicht nur dieser ideologische Aspekt und eben dieser Aspekt, dass man sagen konnte, die Studentenschaft steht hinterm Nationalsozialismus und ist tragender Element des Nationalsozialismus, sondern eben auch dieser Aktivismus, dass zum Beispiel Marburger Studentenkorps losgezogen sind und das sogenannte Massaker von Mechterstädt begangen haben, wo sie Hinsinn und Arbeiter erschossen haben oder dass sie sich an Putschversuchen beteiligt haben, dass sie versucht haben, also Arbeiterstreiks niederzuschießen oder was heißt versucht haben, das gemacht haben, ist schon auch nochmal ein Teil der Auswirkungen hatte auf die Geschichte. Und ich denke, dass die Rolle der Studenten zum Nationalsozialismus nicht unterschätzt werden darf.
Und wenn du das so sagst, stellt sich mir die Frage, wie sieht denn eine heutige Auseinandersetzung der heutigen Studierendenschaften aus mit eben dieser Rolle der Studenten im Hinblick auf den Nationalsozialismus? Also ich glaube, dass die Studierendenschaft so weitgehend rechts war, was ja überhaupt nicht stattfindet eigentlich in unserer Auseinandersetzung heute.
Ja, das ist tatsächlich was ich auch beobachte. Es wird irgendwie so als selbstverständlich hingenommen, dass eine Studierendenschaft tendenziell eher links ist heutzutage, beziehungsweise deren Vertretungsorganisationen. Und es wird teilweise auch irgendwie so als unmöglich gedacht, dass sich das mal ändern könnte. Und ich denke, genau da zeigt sich eben, dass das nicht so ist. Also gerade wenn Leute irgendwie argumentieren mit, wir sind ja hier in einem Wissenschaftsbetrieb und da sind wir ja dann quasi alle vernünftig genug, um nicht auch solchen Ideologien anzuhängen, das ist halt ein falscher. Und das hat sich gezeigt. Und deswegen sollte halt auch klar werden, dass man innerhalb der Studierendenschaft auch um Positionen kämpfen muss. Also dass nicht selbstverständlich ist, dass sich eine Studierendenschaft demokratisch orientiert zum Beispiel oder radikaldemokratisch oder links, je nachdem, es gibt ja ganz unterschiedliche politische Ausrichtungen innerhalb Studierendenschaften, sondern dass man darum kämpfen muss. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung mit dem, wie damals argumentiert wurde, weil ja dieser Sozialpolitik-Aspekt, den damals der NSDStB hatte, ja einer war, der getroffen hat, der aber verbunden wurde mit diesem Völkischen, mit diesem Antisemitismus. Das heißt, wenn man jetzt berechtigterweise zum Beispiel für mehr Wohnraum, für eine Studienfinanzierung, die ausreicht, dass man als Student oder Studentin leben kann, wenn man darum argumentiert, dann sollte man sich nicht verbünden mit Leuten, die das rassistisch aufladen, die da irgendwie versuchen, angeblich deutsche studentische Eliten herzubeschwören. Also diese Argumente, es ginge darum, Eliten zu formen oder das Argument, es ginge, weil die Studenten sind die Eliten von morgen, deswegen muss das denen ermöglicht werden oder dieses Argument, so das muss für den Wirtschaftsstandort Deutschland gut sein und für deutsche Studenten, dass man da halt dagegen wirkt und sagt, nee, das kann nicht das Argument sein. Das Argument muss schon sein, dass es darum geht, Menschen zu ermöglichen, Zugang zu Bildung zu bekommen. Und also diese Argumente, die ich genannt habe, sind natürlich keine, die man mit den Nationalsozialistischen gleichsetzen kann. Was ich damit nur sagen will, ist, man sollte sich mit dieser Zeit beschäftigen und zwar nicht nur mit dem, was ist passiert und dann skandalisiert man irgendwelche Übergriffe, sondern tatsächlich auch sich anzuschauen, wo das theoretisch herkommt und daraus Konsequenzen für die eigene Politik zu ziehen.